Deutschlandfunk Kultur Breitband.
In Hamburg treffen sich an diesem Wochenende Investigativjournalistinnen aus aller Welt, nicht für den nächsten Coup, sondern zum gemeinsamen Austausch im Rahmen der Global Investigative Journalism Conference.
Mit dabei ist Yassin Moshabash, der im Investigativressort der Zeit schreibt und recherchiert und jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo und guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Investigativjournalismus meint seit einiger Zeit nicht mehr nur verdeckte Untergrundrecherchen, sondern ist oft mit zwei großen Themen verknüpft: Datenjournalismus, die Aufbereitung großer Datenmengen, und WhistleblowerInnen, Menschen, die geheime Informationen, oft eben auch diese Datenmenge, an JournalistInnen übergeben. Und beides findet oft nicht in einzelnen Medienhäusern statt, sondern in Netzwerken und Verbünden.
Die Zeit hat sich ja vor circa einem Jahr einem internationalen journalistischen Netzwerk angeschlossen, das heißt The Signals, und das möchte vor allem Whistleblower aus der Tech-Branche ansprechen. Sie schützen und mit ihnen arbeiten. Wie gut klappt das denn?
Also das Signals-Network besteht jetzt seit ungefähr einem Jahr und wir haben eine größere Geschichte bereits mit Hilfe eines Informanten auf die Beine gestellt, und die in 5 verschiedenen Ländern, in 5 verschiedenen Medien publiziert worden ist, unter anderem eben auch bei uns in der Zeit. Insofern würde ich sagen, das ist schon ein ganz guter Anfang. Wir veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Aufrufe an potenzielle Whistleblower, dass sie sich an uns wenden können und sollen, und hoffen, dass das in Zukunft noch vermehrt geschehen wird. Aber ich glaube, sowas braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, um sich erstmal bekannt zu machen.
Wenn Sie zu was sagen können, gab es nur diese eine Geschichte oder ist nur aus einer Geschichte etwas geworden?
Wir verfolgen auch noch andere Ansätze, da kann ich jetzt leider nicht öffentlich zu sehr ins Detail gehen. Aber diese eine Geschichte, die publiziert ist, das war eine, an der wir tatsächlich aber auch monatelang gearbeitet haben, um das alles zu verifizieren und die losen Enden zusammenzubinden, so gut das ging. Das heißt, die Art von Investigationen, die sich daraus ergeben, sind eben oft auch sehr zeitzehrend und ressourcenaufwendig. Das heißt, da, glaube ich, kommt man mit so reinen Zählen nicht weiter. Man kann nicht sagen, 5 kleine Geschichten sind besser als eine große.
Bei den Fällen, die bis jetzt da aufgetreten sind, können Sie denn etwas über die Beweggründe sagen, die die WhistleblowerInnen da haben, und wie sie eben mit dieser Motivation auch umgehen?
Also in dem einen Fall, über den ich ganz offen sprechen kann, war der Hauptinformant jemand, der glaubt, dass eine Software, die er entwickelt hat, gestohlen worden ist von vormaligen russischen Geschäftspartnern und dann auf krummen Wegen an die Trollfabrik in St. Petersburg geraten ist, sodass er den Verdacht hat, ein Teil der Beeinflussung des zum Beispiel US-amerikanischen Wahlkampfes durch russische Trolle sei mit Hilfe seiner Software abgelaufen. Das ist eine Geschichte, die in dem Maße bisher überhaupt nicht bekannt war. Und genauso wenig war bekannt, dass diese Software, die in Spanien entwickelt wurde, auch innerhalb der EU zum ersten Mal angewandt wurde, und zwar von beiden großen Volksparteien in 2 spanischen nationalen Wahlen. Das war für uns wirklich eine äußerst interessante Geschichte, und die Motivation des Whistleblowers war natürlich so ein bisschen, das ist bei Whistleblowern im Übrigen oft so, dass es nicht nur reiner Idealismus ist, das war so ein bisschen sozusagen die Suche nach Genugtuung, dass er glaubt eben, dass ihm da was gestohlen worden ist. Und der Informant steckt nach wie vor in rechtlichen Streitigkeiten mit seinen früheren Geschäftspartnern und anderen Leuten und erhofft sich möglicherweise davon natürlich, dass das in irgendeiner Weise positiv auf ihn abfärbt. Das hat uns aber nicht interessiert, das haben wir eben auch gleich klar gemacht, und das hat gut funktioniert.
Das andere große Thema bei Investigativjournalismus sind ja, wie gesagt, die Daten. Auch wenn man sich das Programm der Global Investigative Journalism Conference anschaut, fällt auf, Datenjournalismus ist nicht mehr nur eins von vielen Themen, sondern fast überall vorhanden. Ist heute jede investigative Recherche data-driven?
Nicht jede, aber immer mehr. Das ist ganz, ganz eindeutig. Das hat zum einen damit zu tun, dass immer mehr Journalisten in immer mehr Ländern, Gott sei Dank, das Know-how haben, aus Daten Geschichten zu generieren. Das heißt, sich zu überlegen, wo bekomme ich was für Daten und welche Muster und Auffälligkeiten finde ich darin, hinter denen sich wirklich irre Geschichten verbergen können. Das ist einfach eine ganz neue Technik, oder ganz neu ist sie jetzt auch nicht mehr, Mir kommt sie immer noch ganz neu vor, weil ich nicht aus dieser Datenwelt selbst komme eigentlich. Aber das ist super faszinierend, was Leute damit auf die Beine stellen und was für Ausgangspunkte für Recherchen sie da gefunden haben. Das ist die eine Dimension, die zentral ist. Und die zweite ist, dass auch jede klassische oder fast jede klassische Großrecherche mittlerweile eine Datendimension hat. Das heißt, selbst wenn ich klassisch und ohne einen besonderen Datenansatz anfange, komme ich mit ziemlicher Sicherheit mittlerweile irgendwann an einem Punkt, wo ich, wir haben so jemanden zum Beispiel bei der Zeit, einen Datenspezialisten, wo ich mich mit dem zusammensetze und sage, in dem Fall, Sascha, haben wir hier eine Datendimension? Können wir das nochmal extra aufbereiten? Hilft uns das an der Stelle, nochmal weiter in den Kaninchenbau zu kommen, wenn wir das Ganze nochmal unter Datengesichtspunkten durchdenken? Das ist also eine irrsinnige Bereicherung für uns alle in diesem Gewerbe, und es ist wirklich faszinierend zu sehen auf dieser Konferenz, mit welcher Selbstverständlichkeit in ganz, ganz vielen Newsrooms quer durch die Welt diese Dimension schon längst Einzug gehalten hat.
Sie sagen quer durch die Welt, das ist ja auch so ein bisschen so den Eindruck, den man bekommt, dass diese internationale Vernetzung von Journalisten eigentlich heute fast der einzige Weg ist, um überhaupt noch diese großen, komplexen Geschichten erzählen zu können. Wie sieht das denn da aus? Können nationale Medien überhaupt noch die Komplexität der Welt alleine abbilden oder recherchieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, also gestern hat jemand gesagt, das fand ich sehr treffend, wenn ihr heute noch nicht mit anderen kooperiert, dann seid ihr zurückgefallen. Dann macht ihr was falsch. Und ich glaube, dass das stimmt. Es gibt kaum noch wirklich relevante Geschichten, die wirklich nur in einem Land spielen oder die besser sind, weil ein Medium alleine sie gemacht hat. Und das Gegenteil ist der Fall. Fast alle relevanten Geschichten zeichnen sich dadurch aus, dass Medien kooperieren, und zwar über Ländergrenzen hinweg. Das ist eine Antwort auf die Globalisierung der Politik, der Ökonomie, der organisierten Kriminalität, also all der Bereiche, in die wir als Investigativjournalisten klassischerweise reingucken. Und natürlich machen wir immer mehr Geschichten als früher, in denen wir die Verbindungen in unsere Heimatländer zurück erforschen. Bei Waffenhandelgeschichten zum Beispiel oder bei Korruptionsgeschichten, die am anderen Ende der Welt spielen, wo vielleicht deutsche Firmen die ihre Hände im Spiel haben. Also das ist auch so eine Dimension, die, also es ist wirklich faszinierend, wenn man hier rumläuft. Ich war jetzt seit Mittwoch hier und bleibe noch bis morgens, sind 1700 Investigativjournalisten aus 130 Ländern da. Das ist vollkommen irre, wegen dieses Interviews gerade, das ich sehr gerne mache, verpasse ich das Networking-Treffen der arabisch sprechenden Investigativjournalisten.
Dann haben wir noch eine letzte Frage zu der Stimmung tatsächlich auf diesem Treffen, ja. Weil gerade in den letzten Jahren gab es ja ganz viele Anfeindungen, sogar Morde, wie an der Kollegin Daphne Caruana Galizia auf Malta oder dem Kollegen Jan Kuciak in der Slowakei. Schlägt sich das irgendwie nieder? Gibt es da so eine Jetzt-erst-recht-Einstellung oder gibt es da auch Ängste, die geäußert werden?
Sowohl als auch. Es gibt eine ganze Reihe von Workshops und Veranstaltungen hier, die sich mit dem Thema physische Sicherheit, Datensicherheit und aber auch mentaler Gesundheit beschäftigen, und zwar vollkommen zu Recht. Man darf ja nicht vergessen, aus den 130 Ländern, aus denen hier Gäste vertreten sind, das sind ja in ganz vielen Fällen keine Rechtsstaaten, keine Staaten, in denen man sich verlassen kann, dass man geschützt wird, und wo die Bedingungen natürlich noch um ein Vielfaches härter sind als hier. Wir leben ja in Deutschland vergleichsweise privilegiert und arbeiten hier privilegiert. Aber auch hier kommen die Einschläge näher. Sie erwähnten das schon. Malta, Serbien, da werden plötzlich Journalisten ermordet. Das heißt, das ist ein ganz großes Thema hier. Aber ich finde, wenn man unter sich ist, vielleicht liegt das auch daran, entwickelt sich tatsächlich so eine Erst-Recht-Stimmung und so eine, was wir machen, finden wir aber toll. Und wir werden das weitermachen unter allen Umständen, und wir werden Mittel und Wege finden, hoffentlich dabei auch alle halbwegs oder hoffentlich ganz gesund zu bleiben.
Vielen Dank, Yassin Moshabash aus dem Investigativressort der Zeit und auf der Global Investigative Journalism Conference. Viel Spaß dort noch.
Dankeschön, sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.